Nur weil ich eingezahlt habe, habe ich ja nicht immer auch Anspruch, aus dem jeweiligen Land was rauszubekommen. Oder je nach Land sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Und was wir dann häufig aufarbeiten, ist einmal, okay, was habe ich in das jeweilige Land einbezahlt und habe ich überhaupt einen Anspruch? Und wenn ja, wie hoch ist der Anspruch?
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich die liebe Clara von Finell zu Gast. Clara hat Wirtschaftspädagogik in Köln studiert, war danach als Personalentwicklerin und Trainerin bei einer Bank tätig und hat zudem Transformationsprojekte und Change-Prozesse begleitet. 2018 hat Clara Finells gegründet und hilft Frauen heute dabei, ihre Finanzen zu verbessern und Vermögen aufzubauen. Hallo liebe Clara, schön, dass du heute hier im Sparhelden-Podcast dabei bist.
Ja, vielen lieben Dank Saskia, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch total auf diesen Podcast.
Ja, Clara und ich, wir teilen nicht nur die Begeisterung für finanzielle Bildung und Veränderungsprozesse, nämlich auch fürs Reisen haben wir gerade schon festgestellt, denn auch Clara hat einige Zeit im Ausland in verschiedenen Ländern gelebt und bevor wir uns unserem heutigen Thema widmen, was denn so längere Auslandsaufenthalte oder sogar ein Leben im Ausland für deine Altersvorsorge bedeuten und uns hoffentlich Clara auch am Ende verrät, denn das interessiert die Sparheldin-Community immer brennend, wie sie selbst ihr Geld investiert. Magst du uns einmal erzählen, in welchen Ländern du schon so gelebt hast und wo du heute wohnst?
Oh, wow. Okay, jetzt muss ich selber in meinem Gehirn kramen. Also, ich fange mal chronologisch an. Ich wurde ursprünglich in Irland geboren. Mein Vater ist Amerikaner und auch Musiker. Und damals haben wir in verschiedenen Orten gewohnt. Dann sind wir nach Italien gezogen, in der Nähe vom Comersee. Dann bin ich nach Süddeutschland gezogen. Dann in die Ecke Köln, war dann nochmal ein Jahr in Amerika. Dann war ich im Studium ein halbes Jahr in Australien und nochmal ein halbes Jahr in der Türkei und wohne jetzt seit 10 Jahren in der Schweiz. Ich glaube, das war's.
Wahnsinn, da hast du schon einige Auslandsstops auf jeden Fall hinter dir. Was hat dich schlussendlich in die Schweiz gezogen?
So ein bisschen die Liebe. Mein Partner ist Schweizer und wir haben uns in Deutschland tatsächlich kennengelernt. Und dann nach dem Studium habe ich nach einem Job gesucht und habe mich ursprünglich in Berlin, München und so weiter beworben. Und dann hat er gesagt, hey, was wäre denn mit Zürich? Und dann habe ich mich tatsächlich dann damals bei der Bank beworben und habe dann, so bin ich eigentlich in das ganze Thema Bank reingekommen. Genau.
Spannend. Und welche Rolle hat so das Thema Geld, Finanzen in diesem internationalen Setup, so wie du es hattest, gespielt? Waren deine ersten Berührungspunkte dann mit dem Start in der Bank oder wie war das bei dir?
Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also zum einen reise ich total gerne. Also mein Ziel ist es ja immer noch, in jedem Land der Welt gewesen zu sein. Ich glaube, die Hälfte habe ich jetzt hinter mir und habe ziemlich früh, also wirklich schon mit 15, 16, angefangen mit Nebenjobs und all das Geld zu sparen, um das für Reisen aufzuwenden. Also ich glaube, meine erste Reise habe ich mit irgendwann 16, 17 gemacht nach Spanien und im Studium das Gleiche. Ich habe das ganze Studium immer 50% nebenbei gearbeitet und habe das tatsächlich dann immer in Reisen gesteckt. Also das ist, und dann natürlich im Nachgang, dann während den Reisen auch, wie kann ich günstiger reisen und was sind da Tipps und Tricks und genau, so ist eigentlich die Passion zu Geld und zu Reisen immer so ein bisschen im Zweierpack gekommen.
Also es musste immer Geld da sein und erschaffen werden, um die Reisen um die Welt zu finanzieren.
Genau, ja.
Das kenne ich, dieses Travel-Laster. Also ich habe auch einen Travel-Bucket.
Ja, und das ist wie so eine Sucht, ne? Manche haben ja irgendeine Tattoo-Sucht oder weiß ich nicht was, aber ich habe eine Reisesucht. Und wenn man dann einmal angefangen hat, dann gerade auch so exotische Länder oder so, dann, dann wird man auch immer mutiger und dann irgendwann ist man dann auch mutiger, neue, andere Länder noch hinzuzufügen, ja. Corona hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ja, die anderen Sachen kommen noch.
Was steht als nächstes auf deiner Travel-List?
Afrika, also ich war schon in einigen Ländern im Süden, aber jetzt so Ecke Ruanda finde ich mega spannend, Uganda, Eritrea, Äthiopien, das wären so Länder, die würde ich sehr, sehr gerne bereisen.
Sehr schön. Südafrika steht bei mir auch sehr weit oben auf der Liste aktuell. Ich würde super gerne nach Kapstadt demnächst.
Das kann ich total verstehen. Das ist mir mein Langzeittraum, halb hier zu leben und halb in Südafrika in Kapstadt.
Ja, das ist auch tatsächlich noch meine Idealvorstellung. Also ich habe es ja immerhin schon vom ja doch eher regnerischen, bewölkten und häufig kalten Deutschland nach Lissabon geschafft. Meine Sonnenbilanz über das gesamte Jahr deutlich verbessert. Aber ich muss schon sagen, es ist keine Überwinterungsdestination jetzt irgendwie mit schönen 25 bis 30 Grad im Winter, auch wenn die Sonne hier deutlich häufiger scheint. Und tatsächlich, ja, das hätte ich auch idealerweise gerne so, dass ich dem Sommer das ganze Jahr hinterherreise und dem Winter hier auch in Lissabon entkomme. Kapstadt oder Australien wären da für mich definitiv gute Überwinterungsdestinationen. Vielleicht treffen wir uns da ja dann mal zum Coworken.
Ja, da haben wir ja schon mal ein Ziel.
Voll, ja. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du Finell gegründet hast und dann auch deine Karriere im Unternehmen aufgegeben hast, um dann Finell vollständig hauptberuflich zu betreiben?
Ja, ganz ehrlich, also zum einen weil ich sehr viel mit Kundenberatern in der Bank zu tun hatte, ist mir aufgefallen, dass eigentlich fast alle männlich sind. Und in der Bank ist mir aufgefallen, gerade bei den Kollegen, die nicht selber Kundenberaterin sind oder im Produktebereich, dass sehr häufig die sich auch nicht mit den Finanzen auseinandersetzen, obwohl sie mehr Zugriff auf Informationen, auf die Berater und so weiter haben. Und damals habe ich mich gefragt, ja, wenn es den Frauen innerhalb dieser Branche so geht, wie geht es dann Frauen außerhalb dieser Branche? Und habe damals dann, ursprünglich waren wir zu zweit, haben wir eine Umfrage gemacht und ich glaube, ungefähr 100, 120 Frauen haben geantwortet und viele haben halt damals gesagt, das Thema Finanzen interessiert mich und mit Sparen und Budgetieren, das kriege ich auch noch irgendwie relativ gut hin. Aber wenn es dann um so Versicherungsprodukte oder auch gerade Anlagen geht, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, nach was ich googeln soll. Und da ist dann die Idee mit meiner ehemaligen Kollegin und auch Mitgründerin gekommen, zu sagen, hey, lass uns doch unser Wissen teilen, weil ganz viel ist gar nicht so kompliziert. Das ist halt einfach eine Sprache, wie es in vielen Berufen so ist, dass es einen Jargon gibt. Und wenn man einmal diese Sprache verstanden hat, dann ist es auch nicht mehr so kompliziert. Und so, da ist dann 2018, haben wir dann tatsächlich Finell gegründet und erstmal mit verschiedenen Formaten gestartet, also Live-Sessions, Online-Kurs und so weiter, um rauszufinden, was sind denn die Formate, die auch funktionieren, die nicht nur Informationen zur Verfügung stellen, sondern auch tatsächlich helfen, den eigenen Finanzplan umzusetzen. Genau.
Sehr schön, spannend. Und was sind deine typischen Kundinnen heute?
Also die meisten sind tatsächlich ähnlich wie ich vor paar Jahren, sehr häufig in Corporates unterwegs, also haben auch relativ gute Positionen und haben sich eigentlich schon Vermögen angespart, aber halt noch nicht investiert. Ich habe aber auch, also und die meisten sind so, ich sage jetzt mal Mitte 30, aber ich muss fairerweise sagen, wahrscheinlich war meine jüngste Kundin irgendwie 20 und die älteste 65 und das sind dann natürlich ganz andere Themen, gerade so, wenn, sag ich mal, 50, 55 plus sind sehr häufig Vorsorgethemen. auch häufig komplexere Situationen, teilweise Frauen, die durch einen Scheidungsfall durchgehen oder einen Trennungsfall und plötzlich sich selber um diese Finanzsituation kümmern müssen, teilweise Erbschaften. Und doch einige Selbstständige, die dann aufgrund ihrer Situation, dass sie selbstständig sind und sich dort mit den Finanzen auseinandersetzen müssen, dann auch die privaten Finanzen dann anfassen. Genau. Also sehr unterschiedlich.
Was ist so der erste wichtige Schritt, den du da deinen Kunden, Kundinnen mit auf den Weg gibst, wenn sie eben jetzt gerade vor der Hürde stehen, sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen zu dürfen oder das Gefühl haben, das sollte man jetzt mal tun?
Also es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an, was sie schon gemacht haben. Also ich habe Frauen, die haben zum Beispiel mit Finanzberater oder Beraterin zusammengearbeitet und eigentlich wirklich alles wegdelegiert und haben keine Ahnung, wie sie eigentlich dastehen, obwohl das ja eigentlich für sie geklärt werden muss. Und teilweise schauen wir uns dann gemeinsam die Situation an und machen erstmal so eine Art Health-Check. Also da geht es noch gar nicht darum, irgendwas an der Situation zu ändern, sondern erstmal einen Überblick zu bekommen. Und dann gibt es andere, die haben eigentlich noch gar nichts. Und dann machen wir aber eigentlich auch das Gleiche, erstmal einen Health-Check. Wo stehen die Frauen bezüglich ihrer Einnahmen, Ausgaben, ihrer Vermögenssituation, Kontenstruktur, aber auch so Absicherungsthemen, weil ich finde, wenn man anfängt zu investieren, das ist für mich so das letzte Thema, was ich eigentlich anfassen möchte. Ich möchte erstmal gucken, ist genug Liquidität da? Habe ich meine Risiken genug abgesichert? Gerade zum Beispiel unverheiratete Paare mit Kindern und das keine Absicherung für den anderen Partner im Alter, Todesfall oder auch Erwerbsunfähigkeit. Dann sicherlich die Rentensituation. Und wenn das quasi überall so ein Häkchen dran ist, am Health-Check und wir da umstrukturiert, also einen Plan haben, für wie man das umstrukturiert, dann schauen wir uns in der Regel dann auch das ganze Thema Investitionen an. Aber wenn natürlich gewisse Sachen schon da sind, dann muss man natürlich nicht alles durchgehen, sondern dann fokussiere ich mich natürlich auf das, was eben noch nicht, sage ich mal, geregelt ist.
Ja, absolut. Also das bestätige ich sofort, das Vorgehen. Da nehme ich auch immer gerne aus meinen Bankzeiten die Sparkassenfinanzpyramide. Ich finde, die beschreibt es sehr schön, eben von unten nach oben das Ganze aufzubauen, von der Finanzplanung eben das Liquiditätsmanagement über die finanzielle Absicherung, Altersvorsorge und dann eben Vermögensaufbau, Vermögensoptimierung des Ganzen, dass man da so sich eins nach dem nächsten vornimmt.
Absolut, ja. Also nicht alles machen die Banken nicht falsch. Gibt schon sehr viele gute Sachen dabei.
Tatsächlich im strukturierten Arbeiten und Prozessmanagement habe ich da sehr viel mitnehmen dürfen, sehr viel gelernt in der Bank. Wenn ich mich an meine Bankausbildung zurückerinnere, weiß ich noch, dass ich in jeder Abteilung, in die ich damals kam, die Arbeitsanweisungen in die Hand gedrückt bekommen habe. Und ich habe es gehasst. Immer erst mal zig Seiten Arbeitsanweisung lesen zu müssen. Dann konnte ich mir auch noch die Flowcharts dazu angucken, wie der Prozess dazu aussieht. Heute als Unternehmerin weiß ich und auch nach mehreren Stops in anderen Unternehmen, wie wichtig und wertvoll Prozesse und Arbeitsanweisungen sind. Und das hat die Bank, bei der ich damals gelernt habe, im FF beherrscht.
Ja, I feel you.
Und tatsächlich auch, ich sage mal, eine strukturierte, qualifizierte Beratung, eben, wie du es gerade ja auch schon beschrieben hast, einen Haken an die wichtigen Themen zu setzen, die wichtigsten Risiken abzusichern und ja, das Pferd eben nicht von hinten aufzusatteln, dass wir anfangen, irgendwie Geld zu investieren, was wir eigentlich gar nicht haben oder eben wir haben unsere Einkommenssituation überhaupt nicht abgesichert, die aber unser Fundament dann ja auch für einen Vermögensaufbau ist. Und was das angeht, habe ich ganz viel mitgenommen aus der Bankzeit. Aber sicherlich wissen wir beide eben auch, warum wir eben heute nicht mehr in der Bank sind, einfach wegen der Unabhängigkeit, die da leider nicht gegeben ist. Und insofern ist es gut, sich das mitzunehmen, was da gut gemacht wird und jetzt aber unabhängig eben auch arbeiten zu können.
Ja, nee, da gebe ich dir völlig recht. Und ich muss auch sagen, von Kundencases oder Anfragen, die ich hatte, muss ich auch, gehe ich auch auf manche Leute zurück und sage, look, ganz ehrlich, ich glaube, deine Priorität ist eine andere. Also ich habe wirklich Frauen, die haben mich gefragt, kannst du mir helfen zu investieren, die keinen Job gerade haben, die vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro auf dem Konto haben. Da muss ich einfach sagen, ich glaube, dein Fokus sollte ein anderer sein oder die Schulden haben oder so, dass man sich wirklich mal auf wirklich Prioritäten sich setzt, was das Thema angeht. Weil mir ist schon bewusst, auch wenn diese Pyramide sehr super strukturiert ist, dass das natürlich auch auf den ersten Blick viel erscheinen mag, oder? Und dass man das vielleicht salami-taktikmäßig einmal ein bisschen aufdröselt, dass man da auch Schritt für Schritt weiterkommt. Also ich meine, wenn man Gewicht abnimmt, nimmt man ja auch nicht irgendwie 10 Kilo in einem Tag ab, sondern es ist ja ein Prozess, durch den man durchgeht. Also von daher, ja, irgendwo muss man ja starten.
Absolut, ja. Wenn wir auf das Risiko Altersarmut und ja die Vorsorge eben für das Rentenalter nochmal zu sprechen kommen und auch gerade bei ja jungen Menschen, Young Professionals oder eben auch Expats, was man eben viel auch im Ausland sich aufhält, mehrere Auslandsaufenthalte hat, dadurch zwischendurch immer mal nicht in die Rentenkasse einzahlt, vielleicht in Deutschland mal eingezahlt hat, dann wiederum nicht, dann irgendwo anders. Also ich weiß, ich habe in Australien, als ich dort eben auch gearbeitet habe, ins System eingezahlt, also immer irgendwie so ein bisschen. Und du hast das ja auch erlebt. Wie gehe ich dieses Thema als ja, internationale Person am besten für mich an? Was sind da so deine Empfehlungen?
Also ich habe durchaus einige Expat-Kundinnen und was ich häufig mit denen mache, ist einmal gucken, okay, nur weil ich eingezahlt habe, habe ich ja nicht immer auch Anspruch, aus dem jeweiligen Land was rauszubekommen. Oder je nach Land sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Und was wir dann häufig aufarbeiten, ist einmal, okay, was habe ich in das jeweilige Land einbezahlt und habe ich überhaupt einen Anspruch? Und wenn ja, wie hoch ist der Anspruch? Und wenn das dann einmal geschehen ist, dann habe ich zumindest eine Übersicht, was bekomme ich aus jedem Land? Und was bräuchte ich denn tatsächlich im Alter, um diese Vorsorgelücke zu berechnen? Und gerade die, die sehr, sehr häufig umziehen, die haben halt wirklich das Problem, dass sie da nicht immer unbedingt einen Anspruch haben. Und gerade bei denen, denke ich, ist es super wichtig, auch privat vorzusorgen, weil halt diese sowohl das gesetzliche System als auch unter Umständen steuerlich begünstigte Formate, die es in dem jeweiligen Land gibt, halt langfristig nicht einem unbedingt einen Vorteil bieten. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie lange plane ich dort zu bleiben. Wenn ich jetzt, sage ich mal, 5 Jahre oder mehr Jahre dort bleibe, dann denke ich, macht es durchaus Sinn, die Systeme auch zu nutzen. Aber wenn ich vielleicht nur ein Jahr oder so bleibe, dann muss ich mir durchaus bewusst sein, dass ich wirklich diese Vorsorge, die ein gewisses Land auch zur Verfügung stellt, dass ich die komplett auch selber irgendwie abdecken muss. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich hatte neulich einen Case, die war in Frankreich, Kanada, Deutschland, Belgien und so weiter. Und die hat ein sehr, sehr gutes Gehalt. Aber bei der wird das Problem sein, dass sie wirklich nicht allzu viel aus diesen Gefäßen bekommen. Da muss man wirklich gucken, dass man Vermögensaufbau strategisch für das Alter aufbaut und dort selber eigentlich investiert und vorsorgt.
Absolut, also das würde ich auch so sehen, dass die private Vorsorge bei ja, Menschen, die einfach viel in der Welt umherreisen, im Ausland leben, wo einzahlen, wo nicht einzahlen, also wo dieser Hafen so fehlt, der gesetzlichen Absicherung, dass das da nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Wobei natürlich die private Vorsorge für jeden sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir das deutsche Rentensystem nehmen, dann haben wir da ja gravierende Probleme. Das ist in anderen Ländern sicherlich besser gelöst. Aber grundsätzlich private Vorsorge, und so habe ich es auch für mich gelöst, ist meine haupttragende Säule eben für meine Altersvorsorge, und auch eben der Vermögensaufbau findet privat statt.
Vielleicht noch ein Tipp für die rumgeschickt werden um die Welt von der Firma, da würde ich das auf jeden Fall mit der Firma ordentlich anschauen, dass die auch die entsprechende Lösung zur Verfügung stellen, weil sehr häufig gibt es tatsächlich Pläne für so, ich sag jetzt mal, Expats, aber manchmal sind die nicht immer ausreichend oder so, da kann man dann vielleicht auch verhandeln und sagen, hey, wenn ihr mich schon in dieses Land schickt, dann schaut doch bitte, dass ich entweder in den heimischen Markt in das System weiter einzahle oder dass zumindest irgendein Ausgleich dafür gibt. Aber es ist natürlich, wenn man sehr in den meisten Fällen eher in so einer privilegierten Situation ist als Expat.
Ja, aber da darf man den Arbeitgeber gerne mit in die Pflicht dann auch nehmen und das Thema mit in die Verhandlungen mit einbinden.
Absolut, absolut.
Was sind denn so deine Tools, Methoden, Strategien, wenn es um das Thema Finanzplanung und auch Vermögensaufbau geht, die du selbst einsetzt, die du mit deinen Kunden zusammen nutzt?
Also ich glaube, sicherlich am Anfang, wenn es darum geht, sich einen Überblick zu verschaffen, auch das Thema kontinuierliches Sparen. Ich weiß, das ist langweilig und das sagen alle anderen auch, aber ich merke, dass einfach der größte Hebel, dass wenn ich kontinuierlich eine Sparrate habe und die zur Seite lege und auch investiere, dass ich am meisten da quasi raushole. Dann das Umstrukturieren von den Konten. Ich habe sehr viele Kunden, die entweder ein einziges Konto haben und dadurch gar keine Übersicht über ihre finanzielle Situation oder die zu viele haben und damit auch keine Übersicht haben, dass man da ein bisschen aufräumt. Ich arbeite da wirklich sehr, sehr simpel mit, 50, also mit der 50-30-20-Regel. Die muss nicht immer angewandt werden oder dass ich entsprechend so aufteile, aber sicherlich mit den Konten, oder? Dass ich meine Must-Haves oder Lebenshaltungskosten aus einem Konto zahle, dann alle meine Sparsachen von einem separaten Konto und das Sparkonto auch separat, beziehungsweise Investmentkonto wäre dann ein viertes Konto. Und dann auch gerade bei Paaren, dass die halt das Gemeinschaftskonto haben und auch entsprechend, insbesondere dann, wenn zum Beispiel Kinder da sind oder gemeinsame Verpflichtungen, dass man die Einzahlungen dort entsprechend vom Gehalt vornimmt. Weil ich habe durchaus Cases und das finde ich, das macht mir richtig Bauchschmerzen. Zum Beispiel ein unverheiratetes Paar mit zwei Kindern und beide teilen sich die Kosten 50-50. Das bedeutet, dass die Person, und das ist sehr, sehr häufig Frauen, die dann in Teilzeitarbeit sind, die haben einfach null Möglichkeit vorzusorgen. Und gerade dann, wenn sie dann auch nicht verheiratet sind, auch überhaupt kein Recht haben auf einen Ausgleich, wenn dann vielleicht mal was passiert, was ungeplant ist. Es kann passieren, zum Beispiel ein Todesfall hatte ich auch beim Pärchen mit Mitte 30. Oder auch, dass man sich einfach trennt, oder? Und das ist der wahrscheinlichere Fall, dass man das ordentlich regelt in der Partnerschaft.
Spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Da habe ich nämlich gerade im vorherigen Podcast-Interview mit der Ellie von Mrs. Fernens drüber gesprochen und wie sie das in ihrer Partnerschaft geregelt hat. Und auch sie sagte eben, dieses 50-50 ist, wenn die Frau in Teilzeit eben ist, aufgrund eben Kinderbetreuung, ist überhaupt kein faires Modell für die Frau und dass man da doch eher schauen sollte, um da eine faire Lösung zu finden, wie man eben auch dafür sorgen kann, dass die Frau innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Familie gleichermaßen in der Lage ist, wie der Mann eben auch vorzusorgen.
Ja.
Und eben nicht ab irgendeinem Zeitpunkt eben auf den Mann tatsächlich finanziell angewiesen ist, wie das ja viel in unseren Elterngenerationen der Fall ist, aber auch ja, heute sieht man das trotzdem noch, auch wenn ich grundsätzlich sagen würde, dass die Frauen immer emanzipierter sind und auch es ja nicht mehr so klassisch ist, dass es Hausfrauen so gibt, die gar nicht arbeiten. Aber wenn es eben um das Thema ja, Female Financial Empowerment geht und finanzielle Gleichberechtigung, dass da doch häufig die Frau den Kürzeren zieht irgendwo. Und in der Abhängigkeit irgendwo gerät, weil das Thema nicht geregelt wird in der Partnerschaft und der Familie.
Ja, absolut. 100% agree. Und ich glaube halt einfach, das ist häufig sehr, sehr kurz gedacht. Und ich verstehe das auch. Ich habe ja selber ein Kind, dass man auch Zeit mit dem Kind und so weiter verbringen möchte. Aber irgendwo muss dieser Ausgleich stattfinden, weil die Person verdient jetzt weniger. Das heißt, ich kann jetzt weniger sparen. Wegen meiner Teilzeitarbeit bekomme ich eine Teilrente. Ich habe dann den Boomerang später auch noch. Und wenn ich weniger sparen kann, dann kann ich auch weniger Vermögen aufbauen, was ich tendenziell investieren möchte. Und wenn ich dann auch noch Teilzeit arbeite, dann habe ich auch weniger Chancen auf eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung. Das heißt, langfristig zieht das Ganze wirklich größere Konsequenzen. Ich finde es einfach nur richtig in dem Moment, dass dann der andere Part, und das muss nicht immer die Frau und der Mann so sein. Ich ich habe auch Kunden, wo die Frau mehr verdient, aber dass dann einfach dieser Ausgleich stattfindet, dass die Person, die dann in Teilzeitarbeit geht oder weniger verdient, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Plan findet, privat vorzusorgen oder Gefäße, die zum Beispiel auch staatlich gefördert sind, um da nicht irgendwie langfristig ein Problem für die Person zu kreieren, oder?
Ja, absolut. Und einen ganz wichtigen Punkt, den du am Anfang noch gesagt hattest, das Thema eben kontinuierliches Sparen. Ich finde, das startet schon bei der inneren Einstellung, die ich zum Sparen habe. Also Sparen macht Spaß, investieren macht Spaß. Also sich mit diesen Gedanken anzufreunden, dass das richtig cool ist, dass wenn ich mehr Geld zur Seite legen kann, mehr Geld investieren kann, dass mein Vermögen wächst, so sehe ich das, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel neben dem Zinseszinseffekt ist, also der Mechanik von Vermögensaufbau, tatsächlich meine Einstellung, die ich dem gegenüber habe. Weil wenn ich mich selbst immer zurückhalte dadurch, dass ich Sparen als Mangel bei mir selbst auslege und ich muss auf irgendwas verzichten, es ist immer Verzicht für mich, dann blockiere ich mich ja total auch selbst eben dort Vermögen aufzubauen. Und das muss gar nicht sein, wenn man tatsächlich Freude damit schließt, dass das total cool ist, wenn sich das Vermögen vermehrt und man in sein Depot guckt und das einfach für einen wächst.
Ja, und ich habe für mich meinen Frieden so ein bisschen damit geschlossen, weil früher habe ich auch mal irgendwie gespart. Ich war nie schlecht im Sparen, aber ich habe nie gewusst, wie viel und was soll ich machen. Und als ich dann für mich entdeckt habe, okay, ich habe eine klare Sparrate und ich mache das mit den Töpfen so, mit den Konten so, dann konnte ich auch das Geld, was ich für meine Spaßausgaben ausgegeben habe, viel mehr genießen, weil ich wusste, ich habe schon gespart. Also es war nicht immer dieser Gedanke, oh, vielleicht müsste ich noch sparen, weil am Ende des Monats sonst ist nichts übrig, sondern das ist für mich dann nicht mehr eine Begrenzung, oder? Und das war für mich irgendwie der allerwichtigste Schritt, um auch wirklich die Ausgaben, die ich dann habe, irgendwie besser genießen zu können.
Absolut, ich finde, das ist ja so diese Magic des Spaßbuckets. Ich habe eine Freundin, die sagt das immer wieder, Saskia, seitdem du mir den Tipp gegeben hast mit dem Spaßbucket, der ist mein Gamechanger.
Ja. Total.
Jetzt hast du gerade gesagt, Kontenstruktur. Magst du mal einen Einblick geben in deine Kontenstruktur? Denn das ist nämlich auch für viele immer spannend, da einen Einblick zu bekommen. Wie kann man das umsetzen? Wie kann sowas praktisch aussehen?
Ja, also was ich habe, ist ein Hauptkonto. Da kommen die Einnahmen rein. Jetzt muss ich vielleicht eine Unterscheidung machen. Ich erkläre jetzt erstmal, wie ich das gemacht habe, als ich angestellt war, weil die meisten sind ja wahrscheinlich eher angestellt. Ich habe ein Konto, da kommt mein Lohn rein und von dem zahle ich Miete und sonstige Ausgaben. Jetzt dadurch, dass ich in der Partnerschaft bin, haben wir das so gelöst, dass eigentlich die Ausgaben nicht direkt vom Hauptkonto weggehen, sondern die gehen vom Gemeinschaftskonto weg und jeder zahlt monatlich einfach Betrag X in dieses Gemeinschaftskonto und wir zahlen alle Ausgaben, Miete, Kindergarten, Versicherung, Pipapo, Essen, zahlen wir alle vom Gemeinschaftskonto. Dann habe ich ein Sparkonto, auf dem habe ich meinen Puffer, drei Monats Ausgabenpuffer drauf, den fasse ich auch wirklich nicht an. Dann habe ich, und das ist halt eben separat, weil ich selbstständig bin, ein separates Konto natürlich für die Selbstständigkeit. Dort sind die Einnahmen und Ausgaben der Selbstständigkeit und von dem gehen eigentlich theoretisch dann genauso wie bei Angestellten der Lohn wieder in mein normales Einkommenskonto. Und dann habe ich auch noch ein Investmentkonto und auf das zahle ich monatlich dann meine Sparrate ein, weil ich habe ja schon einen Puffer. Aber das ist jetzt sehr spezifisch für die Schweiz. Dann habe ich noch ein separates Konto. Das nennt man 3a. Das ist privat vorsorgen, aber staatlich gefördert. Jetzt, ich kann das von den Steuern absetzen und das ist auch limitiert. Das habe ich auch und das investiere ich auch tatsächlich. Weil das kann man investieren, das kann man aber auch Cash behalten. Genau, ich glaube, habe ich irgendwas vergessen? Ah nein, und dann habe ich noch ein Investmentkonto für meinen Sohn. Und dort zahlen wir auch vom Gemeinschaftskonto monatlich in das Investmentkonto vom Sohn ein, also quasi Sparkonto in modern.
Ja, spannend, dieser Einblick. Und jetzt hast du auch gerade schon das Stichwort Investment, investieren genannt, hast gesagt, du hast da eine staatlich geförderte Komponente auch mit drin. Mhm. Magst du mal ja die Säulen, die Eckpfeiler deiner Anlagestrategie verraten, wo du dein Geld rein investierst?
In der Schweiz gibt es auch die drei Säulen, gesetzlich, beruflich und privat. Gesetzlich ist klar, da zahle ich ein. Beruflich ist übrigens in der Schweiz obligatorisch. Das ist ein super, super Vorteil. Dann investiere ich in die geförderte private Vorsorge. Und das auch ein bisschen anders wie in Deutschland. Ich kann mir das relativ frei zusammenstellen. Und dort bin ich 100% in Aktien drin durch ETFs. Da gibt es so spezifische Anbieter dafür. Und dann den Rest habe ich auf einem Broker-Account. Und dort investiere ich das Geld in ein gemischtes Portfolio. Dort habe ich Aktien drin, auch durch ETFs abgedeckt. Dort habe ich bei alternativen Anlagen einen Private Equity Fonds auch drin. Ein bisschen Krypto habe ich, ein bisschen Gold habe ich und ein bisschen Anleihen habe ich auch, aber wirklich sehr wenig. Jetzt überlege ich gerade noch. Und dann habe ich noch so spezifische Themen, die ich spannend finde. Ah, genau, und das ist der größte Aktienanteil habe ich hauptsächlich durch MSCI World und Emerging Markets nachhaltig umgesetzt. Also die SRI-Variante habe ich gewählt dort.
Mhm. Erstmal höre ich bei dir raus, breit gestreut über viele verschiedene Anlageklassen eben hinweg.
Ja.
Von Aktien eben über auch alternative Investments, über ein bisschen Krypto als Risikokomponente mit rein, Anleihen für den Airbag mit drin.
Genau.
Und kostengünstig in ETFs.
Ja. Also ich habe auch ein paar Einzelaktien, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt über eine gewisse Zeit beobachtet und das ist dann mehr so ein Spaßthema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Performance am Ende des Tages durch die breit gestreuten ETFs sind tatsächlich wesentlich besser und vor allem die wesentlich weniger volatil im Vergleich zu den Einzelaktien. Weil da war ich wirklich ernsthaft zwischen minus 50 bis plus 300 oder noch weiter daraus. Und bei dem gestreuten Portfolio habe ich nie diese Bandbreiten, sowohl negativ als auch positiv nicht. Ja.
Absolut, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und das ist auch das, was ich an meine Kunden weitergebe. Ich mag auch Einzelaktien sehr gerne, bin aber der Meinung, dass die nicht den Kern des Portfolios ausmachen sollten. Also ich baue die gerne als Satelliten drumherum. Einmal, weil man rein theoretisch gegebenenfalls eine Überrendite damit erzielen könnte, was nicht immer gelingt, weil es häufig, wie du sagst, dann doch eher der Spaßfaktor ist. Auch das geht mir in meinem Portfolio genauso. Und insofern, mit einem stabilen ETF-Portfolio, was eben deutlich geringere Schwankungen hat, da so die solide Basisrendite einzufahren zwischen irgendwie 6% und 9% pro Jahr. Und wenn es dann noch ein bisschen mehr obendrauf gibt, ist ganz schön, aber da ist man dann mit einer langfristigen Strategie ganz gut unterwegs.
Ja, ich habe, glaube ich, noch zwei Sachen vergessen. Ich glaube, Immobilien habe ich auch noch drin und was ich mir gerade am Angucken bin, und das ist aber wahrscheinlich nicht, was man starten sollte, ist so das ganze Thema in Startups zu investieren, also VC, also Venture Capital oder als Business Angel, genau.
Ja.
Aber das ist so ein Seitenprojekt, weil das auch sehr viel mehr Aufwand bedeutet, was ich mir momentan anschaue, genau.
Ist, finde ich auch super spannend. Sicherlich kein Starter-Thema, da darf man auch schon so sein Kerninvestment aufgebaut haben, genauso wie mit Kryptos, zumindest meine Meinung. Was mich jetzt nochmal bei dir interessieren würde, wie du das siehst, auch gerade weil ich bei dir raushöre, du bist eben in viele verschiedene Anlageklassen investiert. Häufig erlebe ich eben bei vielen die starten dann klassisch mit dem MSCI World und mit einem Emerging Markets, dem Weltportfolio, und sind dann fertig. Würdest du sagen, das reicht langfristig aus, diese Kombination?
Also sehr pragmatisch, wenn das bedeutet, dass sie investieren versus nicht investieren, okay. Aber meiner Meinung nach, gerade dann auch, wenn das Portfolio größer wird, finde ich es wichtig, das Portfolio zu diversifizieren in den verschiedenen Anlageklassen, gerade alternative Anlageklassen oder was wir vorhin besprochen haben, das sind diese, also Immobilien, bei mir wäre es jetzt Private Equity, vielleicht Krypto könnte man noch dazu wählen etc., dass man das Portfolio damit ergänzt. Und also ja, wenn man vielleicht irgendwie 5.000 investiert, nein, würde ich jetzt das nicht unbedingt machen, weil das ist meine Meinung, wirklich keep it simple. Und anstatt das, also ich habe wirklich auch Cases von Leuten, die haben 100.000 Produkte für einen sehr kleinen Investmentbetrag. Das finde ich auch nicht sinnvoll, schon allein wegen Transaktionsgebühren. Aber gerade wenn ich langfristig Vermögen aufbaue, finde ich es extrem wichtig, dass man stärker gerade in den verschiedenen Anlageklassen diversifiziert und unter Umständen auch im Aktienbereich da vielleicht noch eben Themen, die einen interessieren, Zukunftsthemen, Trends, da gegebenenfalls noch einbaut, entweder durch Einzelaktien oder auch durch spezifische ETFs.
Ja, also das finde ich war ein wichtiges Statement an der Stelle, so keep it simple für den Anfang, aber nicht zu vergessen mit wachsendem Vermögen eben, dass auch die Anlagestrategie sich mitentwickeln darf und dass es eben neben dem Weltportfolio, neben einem MSCI World und Emerging Markets auch noch viele weitere Möglichkeiten gibt, um einfach noch eine breitere Streuung auch hier neben dem ja, Aktienfonds, ETF-Markt eben gibt.
Ja, ja, und ich finde auch, um Akzente zu setzen oder auszugleichen, jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wo gewisse oder spezifische Aktien tatsächlich sogar gut funktionieren im Vergleich zu, weiß ich nicht, Tech-Aktien oder so. Wir haben ja gesehen, irgendwie dieses Jahr Energieinfrastruktur oder vielleicht auch Dividendentitel, dass ich die durchaus mit ins Portfolio dann spezifisch reinnehme, je nach Marktsituation. Aber da muss ich natürlich auch den Markt länger beobachten, um zu wissen, ah, okay, jetzt ist er gerade eher unten, jetzt geht er wieder hoch, dass ich da diese Anpassungen dann auch machen kann. Aber wie gesagt, das würde ich erst machen, wenn ich dann auch schon eine größere Summe zu investieren habe, weil eben Transaktionsgebühren essen relativ schnell von der Rendite weg und das ist natürlich nicht das Ziel. Und ich glaube, da finde ich das echt cool, jetzt generalisiere ich, Frauen versus Männer, ich glaube, die landen weniger in diesem Aktionismus, indem dass ich jetzt das kaufe, weil der Nachbar das gesagt hat oder die Medien nach dem schreien und verlieren dadurch nicht so viel Rendite, wie wenn ich genau immer diesen Sachen hinterher springe, oder? Weil ich immer sehr viel Gebühren kreiere, wenn ich kaufe und verkaufe.
Ja, da gibt es ja das bekannte Sprichwort, hin und her macht Taschen leer.
Genau.
Wenn du von größeren Summen sprichst, wo das Sinn macht, aus deiner Sicht da dann nochmal auch weiterzuentwickeln, über alternative Anlagen nachzudenken, was für eine Summe hast du da im Kopf, was empfiehlst du da auch deinen Kunden, ab wo es Sinn macht, über noch eine ja, ausgiebigere Anlagestruktur und weitere Anlageklassen nachzudenken?
Ja, also ich würde sagen, so ab 10.000, 15.000 würde ich dann ein neues Produkt hinzufügen. Also ich halte mich so ein bisschen an die Regel, die mit der viele Banken ja auch gehen, dass der alternative Anlagenteil gebündelt, ne, also all das, was ich vorhin gesagt habe, Immobilien von mir aus, Rohstoffe oder Gold, Krypto, Private Equity und so weiter, 15% vom Portfolio ausmachen dürfen. Und wenn dieser Betrag, wenn ich jetzt mehrere alternative Anlagen drin habe und dieser Betrag dann zu klein ist, man kann sich das ja relativ schnell ausrechnen, oder was zahle ich für die Transaktion im Vergleich zu dem Betrag, den ich einzahle? Wenn ich mehr wie, ich sag jetzt mal, 0,3, 0,4 dafür zahle, dann lohnt sich das noch nicht. Und gerade wenn ich einen Sparplan habe, dann muss ich mir das schon überlegen, mache ich das dann alle paar Monate vielleicht etc. Also ich denke, ab 10.000, 15.000 würde ich mal eine alternative Anlage mit ins Portfolio holen und dann ab, ich sag jetzt mal, vielleicht 30.000, 40.000, dass ich dann auch mal mehr alternative Anlagen im Portfolio habe, damit ich das irgendwie strategisch aufbauen kann, ja.
Ja, ich danke dir nochmal für die wertvollen Hinweise. Da war ganz viel Wissen mit dabei auf jeden Fall für die Community und Zuhörerinnen. Und jetzt würde ich dir gerne die drei Fragen stellen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Ich lese dir den Satz vor und du darfst ihn kurz und knackig beantworten, wenn du bereit bist.
Ja, ich bin ready.
Geld ist für dich was?
Freiheit. Unabhängigkeit.
Reich sein bedeutet für dich?
Mir weniger Sorgen machen über, wie kommt mein Einkommen rein.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Genau das Gleiche tun, was ich heute mache.
Sehr schön. Das klingt, als hättest du deine Mission und deine Berufung gefunden. Das ist das Beste, wenn man einen Job und ein Leben hat, das einem Spaß und Freude bereitet.
Ja, ich habe mir nämlich die Frage, die du als letztes gestellt hast, tatsächlich irgendwann mal gefragt, Anfang des Jahres, wegen mehr oder minder Vollzeitjob, Selbstständigkeit, ja oder nein und Kind. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, eins muss gehen, weil alles geht nicht. Und habe dann das weggehen lassen, was mir am wenigsten wichtig war. Und ich habe mir immer überlegt, okay, was ist das größte Risiko? Und das größte Risiko ist das, dass ich bereue, dass ich es nicht tue. Im schlimmsten Fall gehe ich einfach in einem Jahr, zwei wieder zurück in meinen alten Job. Und deswegen ist nicht Geld immer der einzige Faktor, warum man sich für was entscheidet, sondern ich glaube auch Mut und wie du das ja auch machst oder Leidenschaft, Passion für das Thema und dann hoffentlich folgt der Rest.
Absolut und die Worst-Case-Strategie ist auch eine sehr gute Entscheidungshilfe, die ich bei all meinen schwerwiegenden Entscheidungen anwende. Ja, liebe Clara, ich danke dir, dass du heute im Sparhelden-Podcast warst. Wenn du jetzt mehr über Clara und Finell wissen möchtest, dann schau in die Shownotes rein, da verlinke ich dir ihre Kanäle. Und wenn du heute wieder wertvolle Anlagetipps, Finanztipps für dich mitnehmen konntest, glaubst, dass da auch der ein oder andere Tipp für deine Freundin mit dabei ist, dann leite die Folge gern weiter und hinterlass auch gern eine Bewertung für den Sparhelden-Podcast, damit noch ganz viele andere Menschen und Frauen auch sich mit ihren Finanzen anfangen zu beschäftigen und erfolgreich Vermögen aufbauen.